Vor allem gibt es uns Aufwind, was die Medienberichterstattung angeht. Als nämlich der Vertrag, auf den wir hingearbeitet haben, im Juli verabschiedet wurde, kamen wir damit kaum durch. Es war eher ein Nischenthema. Es wurde zeitgleich über G20 berichtet. Und es war wirklich schwer, eine Debatte zu dem ganzen Thema anzustoßen, obwohl es eben so weltweit und global wichtig ist. Und jetzt sieht das schon anders aus. Also jetzt bekommen wir eben Anfragen, zum Beispiel heute Morgen aus dem ZDF-Morgenmagazin zu diskutieren oder auch in den Printmedien ist es einfach präsent.
Also du sagst es, es ist so ein bisschen Nischenthema, was jetzt präsent wird. Jetzt ist es ja so, dass die UNO schon seit 1946 sich dafür ausspricht, Atomwaffen zu verbieten. Wie seht ihr denn jetzt auch angesichts dieser eher nischigen Ausrichtung des Themas eure Erfolgschancen?
Also unseren größten Erfolg haben wir ja erstmal schon geschafft, nämlich genau das, was ich gerade angesprochen habe, den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen, der im Juli bei den UN von 122 Staaten angenommen wurde und jetzt von 50 Staaten nochmal ratifiziert werden muss, ehe er in Kraft tritt. Und der Prozess läuft auch gerade schon an und läuft sehr gut. Und wahrscheinlich spielt es jetzt darauf an, dass die Atommächte und auch die NATO-Alliierten derzeit sich nicht an dem Vertrag beteiligen, aber ähnlich wie eben in anderen Kampagnen, zum Beispiel zu Landminen und Streumunition, lief der Prozess ganz ähnlich, dass nämlich die Staaten, die von der Waffe bedroht wurden und sie selber nicht besessen haben, einen Verbotsprozess angestoßen haben und so einfach internationalen Druck und die Ächtung dieser Waffen etabliert haben und dann später eben die Staaten, die diese Waffen besitzen, nachgezogen sind.
Also eine Art Durchsetzung des Vertrages, irgendwie bei Ächtung der Atomwaffen und dann Druck aufbauen über andere oder genau. Auf andere Beteiligte. Jetzt ist es ja so, die letzte Atomwaffe wurde Ende Zweiten Weltkriegs richtig eingesetzt. Man könnte ja durchaus jetzt auch fragen, wieso ist euch das Verbot von Atomwaffen so wichtig? Warum vielleicht nicht zunächst mal Waffen verbieten, die auch häufiger eingesetzt werden und dann real auch dazu führen, dass mehr Menschen zu Schaden kommen?
Ja, das Verbot von Atomwaffen ist uns deshalb so wichtig, weil eben andere Waffen, die ähnlich unterschiedslos töten, wie eben Landminen und Streumunition schon verboten sind. Aber im Vergleich zu den verheerenden Folgen von Atomwaffen, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also es gab verschiedene Konferenzen und Studien, wo wirklich auch nochmal eruiert wurde, was im Fall eines Einsatzes von Atomwaffen passiert. Und dabei ist ganz klar herausgekommen, dass niemand kein technisches Hilfswerk, keine Organisation, keine Regierung die Möglichkeiten, die Infrastruktur hat, diesem Ausmaß an Zerstörung zu begegnen. Und das ist eben auch der Ansatz, mit dem der Verbotsvertrag arbeitet, nämlich zu sagen, dass allein aufgrund dieser verheerenden humanitären Konsequenzen es an der Zeit ist, Atomwaffen eben zu verbieten und zu ächten. Und das war bis jetzt nämlich noch nicht der Fall.
Also erstmal Publicity schaffen für das Verbot von wirklich, wirklich sehr gravierenden Folgen von Atomwaffen einsetzen. Aber also ihr seid ja jetzt speziell gegen Atomwaffen ausgerichtet. Wie seht ihr vielleicht denn auch so eine Ausrichtung hin zu anderen Waffen, wie eben schon angesprochen, die ja real auch eingesetzt werden?
Also die Kampagne an sich konzentriert sich tatsächlich auf Atomwaffen. Das ist unser Ziel, dass diese abgeschafft und abgerüstet werden, da einfach auch allein die bloße Existenz von Atomwaffen eine Bedrohung darstellt. Ganz abgesehen von den zahlreichen Tests, die ebenfalls Auswirkungen auf Natur, auf Umwelt, auch auf die Menschen, die in diesen Gegenden leben, haben, ist alleine die Existenz der bestehenden Atomwaffen. Es gibt zahlreiche Gelegenheiten in der Geschichte, wo wir das gar nicht, also wo der Otto Normalbürger, sage ich jetzt mal, das gar nicht mitbekommen hat, was in militärischen Zirkeln ablief und wie nah es eigentlich daran war, eine Atomwaffe abzufeuern und wo es oft auf wirklich individuelle Entscheidungen auch von Militärträgern ankam, die dann gesagt haben, nein, das mache ich jetzt nicht und das muss gerade eine Fehlkommunikation sein, die hier abläuft. Ich erinnere da nur an den russischen General Petrov, der erst kürzlich glaube ich, den Todestag nochmal hatte oder ja. Also es ist einfach die bloße Existenz von Atomwaffen und deren potenzielles Ausmaß an Zerstörung. Das ist das, worauf wir uns mit der Kampagne konzentrieren.
Also du sagst, das Potenzial, das Atomwaffen mit sich tragen und deren bloße Existenz, die ist schon so gravierend, dass man sie verbieten muss. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg wurde keine mehr eingesetzt. Und es wird ja auch oft argumentiert, dass es Atomwaffen eben deshalb gibt, um andere Atommächte quasi abzuschrecken. Also letztendlich haben die USA ja angeblich Atomwaffen, damit eben andere Staaten keine einsetzen. Wie ist das vielleicht ein Faktor da in dem Gebiet, dass vielleicht alle Atomwaffen haben, aber niemand sie einsetzt, weil sie Angst davor haben, dass dann zurückgeschlagen wird, wieder mit Atomwaffen. Also wie steht ihr dazu?
Genau, also das ist also die Theorie der nuklearen Abschreckung, die wir halt auch in Frage stellen, einfach weil das ein Zustand ist, der noch aus dem Kalten Krieg verblieben ist, aber wir haben uns seitdem, Gott sei Dank, wirklich weiterentwickelt. Es sind eben heute nicht mehr nur zwei Mächte, die sich gegenüberstehen und in Schach halten, sondern es haben sich noch ganz andere Staaten entwickelt mit Atomwaffen. Das Potenzial, das Risiko, das Sicherheitsrisiko ist damit gestiegen und die nukleare Abschreckung kann so nicht mehr fortgeführt werden. Wir haben heute im Vergleich zu eben der Zeit, in der diese Waffen entwickelt wurden, ein System von multilateralen Verhandlungen bei den Vereinten Nationen, auf das sich die meisten Staaten der Welt in ihren Grundsätzen der Außenpolitik berufen. Und ich denke, da sind wir heute ein ganzes Stück weiter, um eben Konflikte mit Diplomatie und mit Verhandlungen zu lösen und nicht mit dem Machtspiel des Stärkeren, der jetzt die größere Waffe hat.
Aber jetzt gucken wir uns vielleicht ganz konkret den Fall an. Nordkorea testet ja ausgiebig Atomwaffen. Wie ist denn das einzuschätzen? Also wie steht ihr dazu, dass wenn jetzt zum Beispiel Nordkorea da am Ende sagt, gut, wir feuern die jetzt ab, wie seht ihr das vor dem Hintergrund, dass sie es vielleicht aus dem einzigen Grund nicht tun, dass da eben mit verbunden ist, dass es halt so einen Gegenschlag geben könnte? Also inwiefern ist das nicht ein reales Problem, das tatsächlich existiert, wenn ein einziger Staat sich gegen dieses Verbot quasi ausspricht und es dann nicht einhält?
Ja, ich meine, wir sehen ja auch gerade am Beispiel Nordkorea, wie verheerend das ist, welche Ressourcen dort in die Entwicklung einer Bombe gesteckt werden, wobei dieses Land wahrscheinlich ganz andere Probleme zu bewältigen hat, für das finanzielle Ressourcen braucht. Nordkorea, wir können nicht immer von Sonderfall zu Sonderfall gehen. Also Nordkorea hält die Welt in Schach gerade, darüber sind wir uns ganz klar. Aber auch dort gehen wir davon aus, dass es das ist einfach keine Argumentationsbasis, dass wir jetzt nur sagen können, weil der Schlag wird nicht erfolgen, weil dann ein Gegenschlag erfolgen wird. Also damit stellen wir uns ja alle an den Rand der kompletten Vernichtung. Und letztlich wird so ein Schlag ja eben auch nicht nur Nordkorea betreffen, das wird auch Südkorea, das wird auch Japan betreffen. Die Folgen eines solchen des Drucks auf den Knopf, sage ich mal, die gehen ja weit über Nordkorea hinaus. Und da hat man ja auch eine Verantwortung, diese Konsequenzen mitzudenken.
Also Abschreckung ist auch keine Begründung dafür, Atomwaffen zu haben. Vielleicht eine letzte Frage noch. Ihr seid ja jetzt ein relativ großes internationales Bündnis, eben um eure Ziele zu erreichen. Was kann denn jetzt der Einzelne, was kann jeder Einzelne, ich zum Beispiel, tun, um für euch oder sich an der Kampagne irgendwie zu beteiligen?
Ganz wichtig ist einfach, dass diskutiert wird und dass eine Aufmerksamkeit für das Thema da ist. Das hat eben lange gefehlt. Und was unser Ansatz dazu in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren sein wird, ist vor allem Workshops an Schulen und in jungen politisch interessierten Kreisen zu geben, weil eben also selbst in unserer Generation, der wahrscheinlich Mitte 20-Jährigen und der noch jüngeren, dieses Thema oft nicht präsent ist. Die einzige Stelle, wo es auftaucht, ist eben, wenn vielleicht im Geschichtsunterricht mal die Kuba-Krise thematisiert wird. Aber welche Arsenale eben heute noch existieren und wie diese Arsenale eben immer noch die politischen Verzweigungen bestimmen, das ist, glaube ich, vielen, vielen jungen Leuten heute nicht klar. Also woran wir jetzt arbeiten, ist es, den Enthusiasmus der Leute zu nutzen und würden uns eben freuen, wenn sich verschiedene Hochschulgruppen bilden oder verfestigen und Leute eben Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das dann eben auch weiterzugeben. Und dann kann man sich bei uns melden und kriegt ein Starter-Set, ein Toolkit, einen Leitfaden. Auch vielleicht nimmt man bei einem von unseren Workshops teil, um quasi ein Basistraining zu dem Thema zu bekommen. Und dann kann man in seinen Städten, an seiner alten Schule oder wo man Lust hat, anfangen und 90-minütige Workshops geben.